Grüß Sie, mein Gast heute ist Hadija Haruna Oelker. Frau Haruna Oelker, was finden Sie gerade das Schönste an der Vorweihnachtszeit?
Ich habe das Gefühl, man kommt zur Ruhe und es klingt etwas aus und etwas Neues kann anfangen und man kann nochmal frisch starten.
Zu Gast bei Stefan Parisius auf Bayern 2.
Hadija Haruna Oelker, Journalistin und Moderatorin.
Schön, dass Sie sich gerade in der Vorweihnachtszeit noch eine Stunde für uns genommen haben in Frankfurt, wo wir per Leitung verbunden sind. Aber Gespräche mit Ihnen fangen vermutlich seltener an mit Themen wie der Vorweihnachtszeit, oder?
Ja, seltener, das stimmt, ja.
Wären Ihnen andere Themen nicht auch mal lieber zur Abwechslung?
Ach so, als die Themen, über die ich sonst spreche? Mhm. Ich spreche natürlich auch über vieles andere, weil ich als Journalistin alles mache sozusagen. Ich arbeite ja in einer Hintergrundsendung. Das heißt, ich bin mit vielen Themen, die uns als Gesellschaft und Menschen bewegen, auch beschäftigt. Und ich habe ja auch FreundInnen, mit denen ich spreche, über ganz anderes.
Vor allen Dingen aber natürlich auch darüber, wie wir in unserer Gesellschaft besser zusammenleben können, auch mit Menschen mit Behinderung besser zusammenleben können, worüber Sie auch gerade ein Buch geschrieben haben, was wir natürlich ausführlich thematisieren, auch in dieser Stunde. Aber Sie sind ja, wie Sie sagen, selber Hörfunkkollegin beim Hessischen Rundfunk, auch Podcasterin. Welche erste Frage, wir mühen uns immer sehr ab mit diesen ersten Fragen, welche erste Frage würden Sie sich selbst in so einem Format stellen?
Oh, welche Frage würde ich mir als erstes stellen? Vielleicht würde ich mir die Frage stellen, warum ich so ein komplexes Thema angefasst habe, was so wenige vermeintlich interessiert.
Frau Haruna Oelker, was ich Sie gerne als erstes fragen würde, ist, warum haben Sie eigentlich so ein komplexes Thema, das vermeintlich niemand interessiert?
Mhm, so ungefähr.
Warum?
Ja, also tatsächlich, mich interessiert es natürlich sehr, aber wenn man so Schlagworte wie Inklusion oder wie Behinderung in den Raum wirft, dann löst es bei vielen Menschen unterschiedliche Reaktionen aus, von, ich sag mal, Nähe, Betroffenheit, Mitleid, große Augen von Nichtwissen, von aber auch Abwehrreaktionen, wenn es zum Beispiel um das Thema Schule geht, von gefühlten Wahrheiten und gleichzeitig immer so die Überschrift eines, eigentlich habe ich mich noch nie beschäftigt.
Deswegen habe ich Sie nämlich übrigens genau nach der Vorweihnachtszeit gefragt, weil ich mir dachte, es ist wahrscheinlich für jemanden wie Sie dann auch ein schönes Erlebnis, einfach mal über was völlig anderes zu reden und ein bisschen eben leichter möglicherweise auch in sowas reinzustarten, als von vornherein da dann wieder mitzukommen. Denn natürlich ist das ja alles sehr schwer. Geben Sie sich da manchmal dann richtig gehend frei von dem Thema?
Es ist jetzt interessant, wie Sie das fragen, weil ich empfinde es gar nicht als ein schweres Thema. Ich habe das ja jetzt extra so vorweggeschoben, weil das die Außenwahrnehmung ist oder das, was viele Menschen einem auch zuschreiben. Ich selbst empfinde mein Leben als ein sehr leichtes und mit meiner Familie und würde mir viel mehr Selbstverständlichkeit wünschen im Umgang und im Sprechen darüber. Deswegen tue ich das ja auch und deswegen habe ich auch das Buch geschrieben, weil ich mir eigentlich wünschen würde, dass wir so über Alltäglichkeiten reden würden, wie eben über von mir aus auf den Weihnachtsmarkt gehen.
Schauen Sie, und schon bin ich in die Falle getappt. Also das wollte ich mit Ihnen ganz gerne insgesamt ausmachen. Also mit der Schwere, jetzt bin ich in die Falle getappt. Wollen wir es so machen, Frau Haruna Oelker? Immer wenn ich in dieser Stunde irgendeine Begrifflichkeit verwende, wo Sie sagen, Map, also wie dieser Buzzer, da schlägt wieder irgendwas zu, irgendein falsches Denken oder irgendein tradiertes Denken, was man aufgeben sollte, dass Sie einfach schonungslos das sofort reingrätschen, weil ich da ganz bestimmt viele Begriffe eben aus einer anderen Perspektive verwende. Und das ist ja, wenn ich Sie richtig verstehe, genau das, was Sie zu Recht anmahnen, nämlich dass viele eben immer von der Perspektive der Nichtbehinderung ausgehen.
Ja, das können wir gerne so machen. Ob ich jetzt grätsche, weiß ich nicht, ist nicht so meine Art, aber ich nehme das Angebot an, meine Anmerkungen und kritischen Kommentare.
Also machen Sie Möb oder irgendwas?
Ich mache Möb.
Wir haben hier beim BR eine Spendenaktion, die heißt Sternstunden. Also jedes Möb gibt dann da einen kleinen Schein rein oder was auch immer, weil ich das ja wirklich ganz wichtig finde, weil wir da eben auch keinen Fehler machen wollen.
Gut.
Podcasterin hatten wir gerade schon als Gastgeberin, aber da waren Sie vor kurzem auch mal zu Gast und zwar bei der Zeit. Da gibt es einen unendlichen Podcast, wie der heißt. Wenn ich das richtig gelesen habe, Sie haben 9 Stunden und 16 Minuten lang da gesessen und Antworten gegeben. Waren Sie dann weggeschlafen oder war dann tatsächlich irgendwann mal alles gesagt?
Ja, also dass das so lange wird, habe ich damals selber nicht gedacht bei Alles gesagt. Ich hatte leider keine Uhr, mein Handy ist ausgegangen. So 5 Stunden habe ich gedacht, okay, das wäre mein Limit. Ja, Kollegen haben das gut gemacht. Die haben mich einfach immer wieder reingeholt mit Fragen, wo ich dachte, das muss ich jetzt leider auch noch mal kurz MIRP-mäßig auch manchmal erzählen oder einordnen. Und nee, eingeschlafen bin ich nicht. Die haben mich ganz schön auf Trab gehalten. Und es gab ja auch Essen dazwischen.
Ah ja, und was ist denn da der Rekord, muss ich ganz doof sagen, weil ich halte so lange nicht durch.
Ja, ich glaube, ich bin so mit Rekordhalterin. Ich glaube, es gibt noch jemanden, der über 10 gemacht.
Schaffen wir es bis zum Ende der Stunde, meinen Sie?
Ja, das tun wir bestimmt.
Wie ist denn das, wenn Sie mit Ihrem Sohn in Frankfurt unterwegs sind, 8 Jahre ist der alt, glauben Sie, Sie ernten mehr Blicke wegen Ihrer Hautfarbe oder wegen seiner Behinderung?
Ja, das ist eine gute Frage, weil jetzt fangen wir an, sozusagen über diese Visualisierung und die Wahrnehmung von Behinderung zu sprechen. Also klar, dass ich eine schwarze Frau bin, sieht man auf den ersten Blick. Ich falle definitiv schneller auf, weil man kann so sagen, die Behinderung sieht man meinem Sohn nicht sofort an. Und das ist aber auch ein interessanter Punkt, weil sichtbare und unsichtbare Behinderung, wie es so schön heißt, ist ja auch eine Wahrnehmung aus einer nicht behinderten Perspektive von Menschen, weil was kennen wir eigentlich an Behinderung? Also wir kennen Rollstühle, wir kennen vielleicht auch noch Menschen mit Prothesen, aber wenn es dann so um Dinge wie, ja, vielleicht das, was Neurodiversität angeht oder Psychologie oder eben auch innere Behinderungen im Inneren des Körpers oder kleine Behinderungen an einer Fingerspitze, an einer Fußzehe oder ein Bein, das kürzer, länger ist, taub, blind sein. Es gibt unglaublich viele Formen. Ich versuche das auch im Buch zu beschreiben, dass man eigentlich eine sehr große gesellschaftliche Erkundungsreise machen kann, wenn man sich wirklich mal mit Behinderung auseinandersetzt und den Stereotypenvorstellungen, die man hat.
Die Hautfarbe, die Sie erwähnt haben, kommt daher, Ihr Vater ist Ghanaer, aus Ghana, Ihre Mutter ist Deutsche. Wie oft ist Ihnen in solchen Sendungen serviert worden, jetzt kommt ein Stück von einer Künstlerin, der Vater ist Ghanaer und die Mutter ist Deutsche?
Ja, jetzt ist es ja nun so, mein Vater ist quasi jetzt auch deutsch. Man würde also sagen, oder meistens ist es so, der Vater ist schwarz und die Mutter ist weiß. Manche machen das oder sie versuchen so zu umschreiben. Oder manchmal löse ich es auch selbst auf, weil als öffentliche Person macht man das manchmal auch so.
Also ich komme aber nicht drum rum zu sagen, dass also jetzt bei Jakoto kennen Sie vermutlich, oder nicht?
Die Sängerin, oder?
Die Sängerin, genau. Was ist der Vater?
Hui, wissen Sie, mich interessieren so Herkunftsländer nicht so sehr.
Aus Ghana?
Auch, wie schön. Ja,
und die
gut.
Mutter?
Deutsche.
Wie
sehr
Sie.
Gut.
Ah. Sie singen nicht, Sie reden. Die sind
genau.
Talk to me.
I think you're quite okay. You're strong, elegant, and warm. But you keep all the good stuff away from me. Your outward appearance is slick on what you say. And the way you say it sounds terrific. Boy, but I'm interested in the silence between your lines. Open up, boy. And let your thoughts fly. Talk to me, let me in. I want to know how it's like under your skin. Talk to me, let it go. Trust me, love. Me. I'm here to take it all in and to share your tears. Trust me, love. Oh, yeah. I am strong and my heart's got all the space for your stories. Come on and faith in me. See, I'm not a hero, but I can take in all the pain. And I'ma cry with you, but then I'll smile with you again. Talk to me, let me in. I want to know how it's like under your skin. Talk to me, let it flow. Trust me, love, let it go. Let it go. Hey. Let's give us a chance. took to me. Oh, talk to me, talk to me, talk to me. Talk to me, come on, love, come talk to me. Talk to me, talk to me, talk to me, me.
Eins zu eins, der Talk auf Bayern 2, heute mit Hadija Haruna Oelker, Kind der 80er Jahre, aus Frankfurt, selber zu jung wahrscheinlich für Proteste gegen die Startbahn West, die damals so, da waren sie erst 6 oder 7, aber war sowas in ihrer Familie je ein Thema?
Proteste?
Proteste, Widerstand?
Ja, also meine Mutter ist Gewerkschaftlerin gewesen und eine Pflegekraft an der Frankfurter Uniklinik. Ich bin also ein Kind, das auch auf Demos mitgelaufen ist für bessere Bezahlung, für bessere Pflege, für bessere Ausstattung in den Kliniken. Bis heute Thema.
Im Zweifel dann ja doch gegen die Startbahn auch schon, wenn Ihre Mutter Sie da schon mitgenommen hat?
Ja, bei der Startbahn war ich...
Nee, ich glaube, da waren Sie 7. Oder
ja, genau, aber da waren 87, wir nicht.
Da waren Sie nicht.
Da waren wir nicht, das wüsste ich. Das hätte mir meine Mutter erzählt.
Da haben Sie nicht gegen protestiert. Aber schon damals gegen den Pflegenotstand offensichtlich.
Ja, ich bin auf jeden Fall mit. Also das war ein begleitendes Thema in unserer Familie, ja.
Mhm. Wann und wie haben Sie begonnen, sich damit auseinanderzusetzen, dass Sie aufgrund Ihrer Hautfarbe möglicherweise auffallen?
Oh, ich würde sagen, das ist unterbewusst schon in der Kindheit passiert, aber da hat es keine Rahmung bekommen. Und sehr bewusst dann zum ersten Mal mit 16, da habe ich ein Praktikum gemacht beim Verband, damals hieß er noch Binationaler Familien und Partnerschaften. Und da habe ich Materialien bekommen, Bücher der schwarzen Bewegung, Aufklärung, Gespräche und habe Kontakt aufgenommen, zum Beispiel auch zur Initiative Schwarze Menschen in Deutschland erstmals. Und da fing meine Identitätsfindungsphase und Klärung meiner Person in Deutschland an.
Und bis Sie 16 waren, war das nie ein Thema? Also ich frage ganz blöd, weil gerade Kinder ja da auch sehr direkt und sehr, sehr auch gemein und ausgrenzend sein können.
Ach so, naja, Rassismus habe ich erfahren. Aber das Verstehen von Rassismus, das begann mit 16. Und ich glaube, das war in einer Zeit, in der es ja auch, ich sage immer im Witz, keinen Rassismus in Deutschland gab. Also es gab ihn natürlich, aber es wurde nicht darüber gesprochen. Es gab keine Wörter oder sowas wie Ausländerfeindlichkeit, Fremdenfeindlichkeit. Nun haben Sie ja selber gesagt, meine Mutter ist eine weiße Deutsche, mein Vater ist aus Ghana. Ich bin sehr deutsch sozialisiert. Es gab keine Sprache, es gab keine Begriffe, nur rassistische für mich. Das habe ich schon erfahren. Naja, und so kleine Tricks von meinen Eltern, wie ich mich verhalte, wenn jemand mich nicht gut behandelt. Aber das alles war eher in so einem, so ist halt mein Leben. Und mit 16 bekam das eben ein systemisches Verständnis dafür. Das ist Rassismus und das erfahren noch andere. Und es macht einen Unterschied, wie ich ihn erfahre und mein Vater zum Beispiel.
Aber das heißt eben, dass Ihr Vater eben aus Ghana kommt, damit ja mit Sicherheit eben auch schon Erfahrungen gemacht hatte. Konnte der Ihnen helfen dann bei dieser Bewusstwerdung? Was waren das für Tricks?
Ja, ich rede nicht, das habe ich mir mal vorgenommen, nicht so viel über das Leben meiner Eltern, sondern immer über mich. Ja, aber de facto ist es schon so, dass dieses erste Generation migriert sein in den 70er, 80er nach Deutschland aus einer schwarzen Perspektive, also wie mein Vater aus Ghana eben schon was anderes mit sich gebracht hat in Deutschland, als wenn man hier geboren ist. Meine Mutter hat mir zum Beispiel gesagt, das habe ich auch in meinem ersten Buch Die Schönheit der Differenz geschrieben, wenn dir jemand in die Haare greift, dann schrei. Und das habe ich gemacht.
Mhm. Können Sie die Erfahrungen, die Sie da gemacht haben, eben in den 80er Jahren, ab den 80er Jahren mit Diskriminierung, mit Rassismus, können Sie die heute übertragen auf Ihr Zusammensein mit Ihrem 8-jährigen Sohn und was der erlebt?
Ja, das war sicherlich eine große Stütze. Jetzt ist es so, dass lange bevor mein Kind geboren wurde, ich mich schon mit sehr vielen unterschiedlichen Diskriminierungsformen, abgesehen von Rassismus, auseinandergesetzt habe. Das war Teil meines Studiums, Teil meiner Auseinandersetzung und auch im Begleiten von FreundInnen. Also das Thema Ableismus oder Ableism oder auch Behindertenfeindlichkeit war schon 2007, 2008 mein Thema, genau wie Queerfeindlichkeit und Sexismus und all diese Dinge haben sich so angehäuft in Anführungszeichen. Und als ich 2016 Mutter wurde, da war klar, ich muss mich sehr breit aufstellen. Ich hatte mich vorher vorbereitet und hatte so gedacht, naja, wenn mein Kind weiß gelesen wird, also wenn Leute es mir beispielsweise absprechen, weil es nicht of color ist, also keine Hautschattierung hat wie ich, das hat alles zum Beispiel im Vorfeld Menschen total interessiert, weil mein Mann weiß es, wie mein Kind aussehen wird. Mhm. Solche Dinge, damit habe ich mich beschäftigt. Mit der Frage von Behinderung habe ich mich nicht explizit beschäftigt, würde heute sagen, da war ich auch ein bisschen naiv, so wie Schwangerschaften zum Teil auch schön naiv sein können, aber gleichzeitig aber auch schon zeigen, wie sehr unser System darauf ausgerichtet ist, dass alles vermeintlich gut läuft und zwar nach Norm und zwar man nur gesunde, nicht behinderte Kinder produziert und die auch ein Leben lang genau das bleiben.
Aber es sind ja in beiden Generationen, also bei Ihnen und auch bei Ihrem Sohn, muss ja diese Unterschiedlichkeit irgendwann mal bewusst geworden sein. Sie haben ja bei Ihnen davon schon erzählt. Jetzt ist das 40 Jahre später bei Ihrem Sohn so. Können Sie ihm da besser helfen, weil Sie eben in einem ganz anderen Bereich diese Erfahrungen selbst gemacht haben?
Ja, also alles, was ich tue, übertrage ich. Also ich sage, wenn ich so mich positioniere, dann sage ich immer, ich bin die schwarze Mutter, eine schwarze, nicht behinderte Mutter eines behinderten Kindes of color. Und mein Vorteil oder sein Vorteil ist, dass ich so Fragen wie Selbstbestärkung, Empowerment, positive Selbstidentifikation, das Wissen, sozusagen so einen Weg zu gehen oder überhaupt Strategien im Begleiten von einem Kind zu entwickeln, die eben Power auch und einfach so die Liebe zu sich selbst stärken können, auf jeden Fall mitbringe. Sicherlich mehr als meine Eltern das konnten, die das Beste gegeben haben, aber eben auch aus dem schöpfen nur konnten, was sie wussten. Und ich weiß tatsächlich sehr viel mehr und arbeite mit meinem Mann da sehr bewusst an dem Begleiten, dass ein Selbstbestärkendes sein soll. Und da hilft es mir, ein Mensch mit Rassismuserfahrung zu sein, denn am Ende sind die Erfahrungen von Diskriminierung, auch wenn sie unterschiedlich in der Art sind, doch in der gesellschaftlichen Form sehr ähnlich. Man kann sehr viel adaptieren.
Zusammen sein heißt Ihr Buch, auch was eben ja gut dazu passt, was sich auch damit beschäftigt. Was Sie jetzt sagen, ist dieser bessere Umgang, den Sie jetzt da haben können, ist das nur dem geschuldet, dass Sie selbst es erlebt haben, also eine Generation später weitergeben können? Oder ist dieser gesellschaftliche Umgang Ihrer Wahrnehmung nach mit Unterschiedlichkeiten in den vergangenen 4 Jahrzehnten wirklich auch gesamt um 40 Jahre in der Gesellschaft besser geworden?
Ich glaube, es sind beides Anteile. Also ich glaube, Erfahrungswissen, Erfahrungsexpertin zu sein. Und ich sage jetzt bewusst Expertin, denn nur weil man eine Erfahrung macht, kennt man sich in ihr nicht aus. Also nur weil man schwarz ist, weiß man nicht, wie Rassismus funktioniert. Das hatten wir ja vorhin am Anfang. Genauso wenig, wie wenn man eine Behinderung hat, weiß, was Ableismus ist oder vielleicht sogar sich selbst gegenüber abwertende Gedanken hat, weil das einfach eine sozialisierungs- und gesellschaftliche, strukturelle Frage ist, so wie Sexismus auch. Das ist das eine. Das heißt, ich bringe die Erfahrung mit. Ich kann sie aber auch einordnen. Ich habe sogar in dem Bereich studiert, also tatsächlich auch das theoretische Wissen mir angeeignet. Dann auch noch arbeite ich journalistisch, übersetze es praktisch in eine Sprache, die vielleicht hoffentlich mehr Menschen verstehen. Und dann kommt noch dazu, dass die Gesellschaft sich verändert hat. Wir haben soziale Bewegungen seit nach 45. In meinem Buch geht es ja auch viel um die Zeit vor 45 und nach 45. Und da haben eben soziale Bewegungen in Deutschland natürlich dazu beigetragen, dass ein Bewusstsein für, wir nennen es jetzt mal marginalisierte Personen, für Menschen, die Unterdrückung, Diskriminierung, Rassismus, Sexismus und so weiter erfahren, eben stattgefunden hat. Und davon profitiert mein Kind sicherlich auch. Und gleichzeitig haben wir einen Backlash. Gleichzeitig sehen wir, dass all diese Themen, mit denen ich mich beschäftige und die eigentlich ja Teil des Grundgesetzes, demokratiefördernd, whatever sind, eben im Rücklauf sind und wir eigentlich Anti-Tendenzen haben. Also solche Themen, mit denen ich mich beschäftige, werden ja auch gerne so als woke deklariert und identitätspolitisch und so. Und es wird so wenig und oft gar nicht gesehen, wie sehr das mit uns allen zu tun hat.
Ich wollte genau andersrum noch fragen gerade, nämlich nicht, wie es kommt, dass Sie sich in Ihrem Beruf jetzt mit diesen Themen beschäftigen, sondern umgekehrt diese Themen, denen Sie selbst ja auch ausgesetzt waren, dazu geführt haben, dass Sie überhaupt zu einem politisch denkenden Menschen geworden sind und letztlich auch zur Journalistin.
Ich würde sagen, ich meine, wir alle sind von zu Hause aus geprägt. Meine Eltern waren immer politisch interessiert. Bei uns zu Hause lag vielleicht keine Zeitung, aber es wurden die Nachrichten geschaut, CNN, BBC. Meine Mutter hat viel gelesen. Geschichte war immer wichtig. Ich habe schon als Kind gelesen. Also von den Demos mit meiner Mutter habe ich ja schon erzählt. Und ich glaube, das hat mich geprägt. Und ich wollte eigentlich in die Entwicklungszusammenarbeit gehen, als ich Politikwissenschaft studiert habe. Und dann habe ich einen kritischen Beitrag über die unterirdische EZ-Politik Europas und Deutschlands geschrieben. Und dann habe ich gedacht, das muss doch jemand erfahren. Und da war eigentlich dann der Gedanke gesät, ach, das machen Journalistinnen. Ich glaube, das wäre es viel eher, darüber berichten, was ich sehe, die Geschichten erzählen, die zu wenig erzählt werden, die Perspektiven drehen. Das war meine Intention.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Stefan Parisius trifft
Hadija Haruna Öker, fand in Ghana einen Teil von sich.
Da waren Sie schon über 20. Hat es erst da den Wunsch gegeben, ins Herkunftsland des Vaters zu reisen? Oder was hat Sie vorher davon abgehalten?
Finanzielle Möglichkeiten. Keiner ist gereist. Ich komme aus einer angestellten Arbeiterinnenfamilie und Reisen und all diese Dinge waren eben anders möglich, als sie mir vielleicht heute möglich sind. Ich sage ja auch immer, dass ich durch meinen Bildungsaufstieg und das, was ich jetzt beruflich mache und wie ich mich entwickelt habe, einfach auch andere Möglichkeiten habe, also auch andere Privilegien als damals. Mhm. Als erstes war es Senegal und dann war es sogar Ghana und dann waren es noch andere afrikanische Länder, weil ich das dringende Bedürfnis hatte, all die Stereotypen, die mir hier über den afrikanischen Kontinent nahegebracht worden waren, aufzulösen, selbst zu schauen, wie es ist.
Was hat er dann davon gehalten, der Vater? War er stolz oder begeistert oder gar nicht so sehr angetan?
Total stolz. Ja. Insgesamt gibt es, gerade was meine Generation auch angeht, wo viele Familien oft viele Jahre sich nicht sehen, Jahrzehnte nicht hinfahren, wenn dann zum Beispiel die Kinder oder die Kindeskinder kommen, dann ist das ein großes Fest und großer Stolz, so im Sinne der Rückkehr. Du bist gekommen, du bist nicht in Europa geblieben, du hast auch mal geschaut, wo du herkommst. Das werde ich immer im Herzen tragen, auch wenn ich sehr wohl weiß, wo ich sozialisiert bin, habe ich einfach eine Verbindung und das nennt sich ja auch so ein bisschen transnational. Es ist eben ein größeres Ganzes, aus dem die Menschen bestehen, auch hier in Deutschland oft.
Fand in Ghana ein Teil von sich, ist ein Zitat ja von Ihnen. Mhm. Welches Teil von sich haben Sie da gefunden?
Dass ich grenzenlos bin und dass ich keine Definition meiner selbst brauche, sondern dass ich mich aus vielen schönen Orten speise und dass ich eine Geschichte habe, die zwei Kontinente abdeckt, ja sowohl auch eben, also einerseits eine postkoloniale Geschichte der Diaspora, weil ich ja in Deutschland aufgewachsen bin, und gleichzeitig eine deutsche Geschichte, die eben auch eine postnationalsozialistische Geschichte ist in meiner Familie und das in dieser Verbindung, in der ich bin, auch etwas beschreibe, was viele Menschen in Deutschland irritiert oder was manche dann irgendwann als Neudeutsch beschrieben haben und ich einfach nur sagen würde, ich bin eine von diesen vielen Biografien, die hier dieses Land mitgestaltet haben und auch verändert haben zu dem, was es eben so schön macht auch.
Aber trotzdem ganz hier geblieben dann auch, wie Sie auch gesagt haben. Also da sind es keine heftigen, intensiven, fortdauernden Verbindungen entstanden.
Doch, doch. Ich habe Verbindungen auf den Kontinent, in verschiedene Länder. Das meinte ich vorhin mit dem Transnationalen auch. Also ich habe auch Familie in Ghana, aber ich habe auch Freunde in anderen Ländern auf dem afrikanischen Kontinent. Und diese Idee von, also dass dieses Aufbrechen von, ich passe nicht nach Deutschland, was ist Deutschsein? Das ist dieses Puzzle, das ich bekommen habe, weil diese Frage nach so nationalen engen Grenzen sich nicht mehr stellt für mich. Mhm. Also es gibt viel mehr Freiheit, seitdem ich diese Reisen gemacht habe. Und die wünschte ich mir, die würde so anerkannt werden, weil das ist nämlich auch der Grund, warum wir so vielfältig in Deutschland sind und das ist schon so lange eine Migrationsgesellschaft, die keine sein wollte, die aber davon zehrt, eben so unterschiedlich zu sein. So kam es ja auch zu meinem Buchtitel unter anderem, Die Schönheit der Differenz, dem ersten.
Waren dann für Radio und Zeitung weltweit unterwegs, Fußball-WM in Südafrika, Weltjugendtag in Rio. Was war die aufregendste Station, was würden Sie sagen?
Die waren beide schon wirklich sehr besonders, weil als Reporter...
Sie hatten auch katholische Kirchentage, gell? Also,
ja.
Muss man schon abgrenzen.
Evangelische auch.
Ja, beide. Alles. Ich bin interreligiös unterwegs mit einer... meine Großeltern, die kommen aus Bayern oder manche würden sagen aus Franken. Aus Unterfranken kamen sie, aus Miltenberg bei Aschaffenburg oder beziehungsweise Eichenbühl hieß das kleine Dorf. Und um jetzt den BR ein paar Freunden zu machen. Genau. Und dann gleichzeitig mein Vater mit dem muslimischen Hintergrund, also ich habe eine interreligiöse Sozialisierung erfahren, deswegen konnte ich diese Reisen auch wunderbar machen.
Wo ich gerade so drüber stolpere, weil Sie so betonen, ne? Transnational, interreligiös, braucht man nicht manchmal vielleicht doch mehr ein paar eingeschlagene Nägel als nur alles von allen Seiten?
Ja, das haben ja viele. Das aber ist meine Biografie und das macht meine Biografie in einer Welt, die immer das gerne klar und eindeutig hätte und vielleicht auch homogen denkt, sehr schwierig. Mhm. Wenn man es aber schafft, sich dieser Position, die vielleicht anders ist, als viele sie sich vorstellen, dass sie praktisch wäre oder so sein soll oder der Norm nach, dann ist es ein sehr befreiendes. Und das gibt mir jetzt auch in meinem Job die Möglichkeit, sehr offen Menschen zu begegnen, sehr wertfrei, es zu versuchen, immer fragend durch die Welt zu gehen und jemanden zu begegnen und nicht gleich zu denken, ich wüsste alles über die Person.
Auf welcher der Stationen haben Sie denn Ihren Mann kennengelernt?
Das war privat in Berlin, als ich noch in meinem journalistischen Ausbildungsweg war, quasi.
Geheiratet und dann bald schwanger geworden. Wann und wie kam Ihnen zum ersten Mal der Gedanke, der Sohn könnte eine Behinderung haben?
Ja, wir wussten es eigentlich ziemlich direkt nach der Geburt. Was es genau bedeutet, wussten wir nicht. Und es war auch kein einfacher Start. Auch hier würde ich jetzt wieder, ich bin nicht so die Detail, das sage ich, schreibe ich auch in meinem Buch. Mir geht es nicht um medizinische Diagnostik oder Wege. Das war auf jeden Fall auch wieder eines dieser aus einer feministischen Perspektive Punkte, wo man sagt, naja, dass Frauen oder Eltern oder Menschen, die Kinder bekommen, nicht unbedingt gesagt wird, was alles passieren kann, wenn eine Geburt stattfindet und was danach passiert und dass das nicht immer alles so schön und rosig läuft. Also es war ein kompliziertes erstes halbes Jahr und danach viel Erleichterung.
Ich spreche das nicht an, um Sie in eine unangenehme Situation zu bringen, sondern will das sehr genau auch beachten und respektieren, was Sie auch schreiben in Ihrem Buch Zusammensein. Zum Beispiel, dass Sie eben der Behinderung Ihres Sohnes keine medizinischen Namen geben, aber natürlich trotzdem schildern, wie Sie in dem Umgang mit ihm auf dieses Thema gekommen sind und mit diesem Thema umgehen, was ja eben Ihr Thema und Ihr Anliegen auch ist. Wie ist denn die Situation heute? Wie viel Zeit mehr nimmt jetzt seine Betreuung in Anspruch als bei nicht behinderten Achtjährigen?
Ja, also ich meine, vielleicht noch vorweggestellt, ich habe eben gesagt, die medizinische Diagnostik, also wenn man es wirklich, also Behinderung als etwas Politisches versteht, was ich ja tue, so wie Schwarzsein auch, das sind ja auch die Themen, zu denen ich arbeite, also das eine ist so biografisch, persönliche Lebenserfahrung, das andere ist ein systemisches, dann ist die Tatsache, dass ich eine pflegende Mutter bin und dass ich mich durch ein System kämpfen muss, das keine Inklusion also vielleicht vorschreibt, aber nicht vorlebt oder ein System habe von komplizierten Krankenkassen und komplizierten Denken, das mich so herausfordert, einfach viel Zeit dafür aufzuwenden, Wege für mein Kind zu finden. Dann ist es eigentlich nicht mein Kind. Mein Kind ist jetzt 8, ist in der Schule 2. Klasse und ich habe das Glück, dass wir eine Schule gefunden haben, die inklusiv arbeitet und auch wirklich inklusiv arbeitet und das schon seit 20 Jahren. Das heißt, mein Kind kommt wunderbar jetzt mit, ist aufgenommen. Es gibt dort eine Kultur, die auch alle Kinder denkt, auch das, also die nach Bedürfnissen fragt, die Raum und Zeit gibt, damit Kinder lernen können, wieso, wie sie es brauchen. Und das ist jetzt ein Geschenk. Ich spare unglaublich Zeit dadurch. Und das andere sind solche Dinge wie Physiotherapie, Krankenkassengeschichten und die kosten Zeit. Also es ist ehrlich gesagt eher das Strukturelle.
Ich meinte auch gar nicht Ihre Zeit in erster Linie, sondern die Zeit insgesamt, die nötig ist einfach, um diese Betreuung zu gewährleisten. Ob die nun von einer tollen Schule, von einer tollen Mutter oder von anderen tollen Einrichtungen geleistet wird. Weil das ist ja ein Fakt, das schreiben Sie ja auch, dass wir einfach da in den Zeitdenken uns neu orientieren müssen und da einfach von vornherein mit anderen Normalitäten und von anderen Ausgangssituationen zugrunde legen müssen.
Ja, es fällt mir schwer und es ist tatsächlich, auch das schreibe ich ja auch im Buch, eine allgemeine Aussage. Also wie ist das Leben von Eltern mit behinderten Kindern? Also fest steht, von der anderen Seite kann man sagen, viele denken, oh, so ein Leben möchte ich nicht haben, weil das muss ganz furchtbar schrecklich sein. Und man ist immer so in so einer Grauzone zwischen, wenn ich jetzt von zu viel Belastung sprechen würde, dann würden Eltern nicht behinderter Kinder denken oder Menschen, die noch Eltern werden, oh mein Gott, das Leben möchte ich nicht haben. Aber was ich deutlich machen will, ist, dass es nicht das Leben mit dem Kind ist, sondern das Setting drumherum, also die Einrichtungen von Kita, Kindergarten, Schule, die Möglichkeiten, und ich meine, das haben tatsächlich viele Eltern, Vereinbarkeit, Familie und Beruf, all diese Dinge, die spielen eine Rolle, weil behinderte Kinder nicht mitgedacht werden.
Hadija Haruna-Oelke in 1:1 der Talk auf Bayern 2, heute aktuell unterwegs mit ihrem Buch Zusammensein. Es gab vorher schon ein hochgelobtes, nämlich, Sie haben es schon erwähnt, Die Schönheit der Differenz. Wie kam es dazu, so ein Buch, auch das erste hatte, glaube ich, schon ein paar hundert Seiten, schreibt mir nicht mal schnell am Nachmittag?
Ja, das ist das, was ich am Anfang kurz erzählt habe, dass ich in dieser Auseinandersetzung mit Unterschiedlichsein im Menschsein mich einfach schon lange beschäftige und einfach immer wieder festgestellt habe, dass es zu Konflikten kommt, weil man sich nicht kennt und mich gefragt habe, woran liegt das? Und dann das Konzept der Intersektionalität, das ich im Buch beschreibe, also ein Verständnis von Menschen, dass sie eben nicht nur mit dem dominanten Merkmal, also ich bin eben nicht nur schwarz, sondern ich bin auch eine Frau, biografische Erfahrungen überschneiden sich. Wir haben eigentlich ganz viele etwas gemeinsam und vieles, was uns trennt. Anteile in uns können privilegiert sein, also Vorteile haben, andere diskriminiert sein. Das kommt aus dem Theoretischen, aus dem Aktivistischen auch. Und dieser Ansatz, dann, der hat mir einfach unglaublich viel über die Gesellschaft erklärt. Und irgendwann habe ich gedacht, das muss ich mal aufschreiben. Und daraus ist eben dieser dickere Schinken entstanden.
In einer ganz interessanten Art und Weise. Wir scheinen uns mit diesem Genre wahnsinnig schwer zu tun in Deutschland. Mhm. Also Sie nennen es selbst Memoir. Mhm. Was ist das Problem?
Ja, in Deutschland gibt es Belletristik, also Romane, Fiktion, und es gibt Sachbücher. Mhm. Und dazwischen gibt es so wenig. Und ich laufe unter der Sektion Sachbuch, weil es auch ein Sachbuch ist, weil ich wissenschaftliche Erkenntnisse, Zahlen, Daten, Fakten zusammentrage, aber gleichzeitig eben auch diese biografische Note. Nicht, weil ich meine Biografie aufgeschrieben habe, sondern so persönliche Komponenten. Mhm. So ein bisschen wie eine Ich-Reportage, wenn man journalistisch nehmen würde. Und im US-Markt, Buchmarkt, gibt es Memoirs. Das ist eine Form, die es schon lange gibt und ganz viele bekannte Stimmen auch in dieser Form geschrieben haben. Und in Deutschland heißt es
subjektives Sachbuch.
Persönliches Sachbuch.
Persönliches Sachbuch, okay.
Ja.
Also gut.
Genau. Also mein Bild ist vorne nicht drauf.
Aber in der Klappe.
In der Klappe, genau. Und gleichzeitig klingt es wie ein belletristischer Titel, die Schönheit der Differenz. Und dann kann man sich einfach überraschen lassen. Ich sage immer, das sind wie viele kleine Bücher in Büchern, wenn man sich auseinandersetzen will mit dem, was uns als Mensch so ausmacht.
Jetzt also eben zusammen sein für eine Gesellschaft der Gegenseitigkeit, in der Menschen mit Behinderung ganz anders und viel selbstverständlicher aufgehoben sein können. Viele haben so mitbekommen noch oder auch mitgegangen teilweise den Weg von Integration zu Inklusion. So, ist das jetzt eine nächste Stufe?
Das ist eine sehr gute Frage. Leider
Danke.
Gab es diese Entwicklung nur auf dem Papier. Also nur mal kurz zur Erklärung. Integration ist, Menschen kommen dazu mit ihren Bedürfnissen und dann wird geschaut, passt es irgendwie. Man kennt es meistens aus dem Migrationsdiskurs. Dann gibt es so Fragen, ist Integration eine Einbahnstraße, also nur die einen zu den anderen, oder muss man aufeinander zugehen? Und Inklusion ist als Konzept quasi, alle bewegen sich in einen neuen Kreis mit all ihren Dingen, die sie so mitbringen, und dann wird geschaut, dass es für alle passt, dass alle teilnehmen können und alle zugehörig sich fühlen. Das wäre die Inklusion. Was stattfindet ist, systemisch in den unterschiedlichen Bundesländern, wenn man auf Schule schaut, dass die Integration einfach nur einen anderen Namen bekommen hat und die Gelder jetzt anders verteilt wurden, nämlich auf alle Schulen. Also alle sollen Inklusion machen und machen teilweise Integration, und andere können gar nicht Inklusion machen, weil sie gar nicht ausgestattet sind, sei es mit den Ressourcen finanziell, aber auch mit dem Wissen, was Inklusion eigentlich bedeutet. Wenn wir auf Schule gucken, wäre das sozusagen ein inklusiver Klassenraum. Der heißt dann zum Beispiel, behinderte Kinder kommen einfach in diesen Klassenraum zu den nicht behinderten Kindern dazu, und es ist jetzt schön, dass sie zusammen sind, sondern es wird überlegt, wie muss dieser Raum ausgestaltet sein, dass alle auch mitmachen können, dass sie die Tafel sehen, dass sie lesen und schreiben von mir lernen oder vielleicht auch nicht lesen und schreiben, sondern selbstständig zu essen. Also was sind die Bedarfe? Wie muss dieser Raum gestaltet sein? Wie muss Zeit gestaltet sein? Also welche Zeitdimension, welche Materialien braucht es? Das wäre jetzt nur auf den Kontext von Behinderung gedacht. Aber Inklusion, und das ist mir auch noch wichtig zu sagen, bezieht sich in Deutschland oft nur auf das Thema Behinderung, Nichtbehinderung. Aber eigentlich ist es ein Gesellschaftskonzept, weil es darum geht, achtsam zu sein mit allen. Deswegen hat mein Untertitel im Buch auch diese Idee von der Gesellschaft der Gegenseitigkeit, weil es darum geht, achtsam zu sein für das, was du bist. Und wenn wir da über Inklusion nachdenken, dann integriert es natürlich auch zum Beispiel geflüchtete Kinder, arme Kinder, also queere Kinder, weil die Kinder wachsen ja unterschiedlich miteinander auf und haben unterschiedliche Bedürfnisse, kommen aus unterschiedlichen Haushalten. Die Schule ist eigentlich der Ort, an dem man erkennt, wo wir als Erwachsene gesellschaftlich die Probleme haben. Da kommen alle zusammen.
Das ist das mit den Begrifflichkeiten eben, Integration, Inklusion. Mhm. Apropos Begrifflichkeiten, so, Sie hatten es schon vorher auch zweimal so am Rande erwähnt. Ich weiß nicht, wie viel Prozent es wirklich verstanden haben. Ich wusste vor dem Buch nicht so ganz genau, was sich hinter diesem Ableismus, den ich immer als Ableism, so habe ich es verstanden, unter Able, es kommt von fähig, und dann kann ich es mir erschließen. Aber was sich genau hinter diesem Begriff, der auf Deutsch eben Ableismus schwachsinnigerweise heißt, versteckt. Dass ich jemand wie ich das gar nicht so genau sagen hätte können vor dem Buch. Ist das ein Skandal oder nur Teil des Problems?
Ja, ich würde sagen, symptomatisch sozusagen. Wenn man behinderten Menschen nicht begegnet, weil wir in Sondersystemen meistens unterwegs sind oder außer die, die in ihren Familien oder Freundeskreisen eben Menschen kennen, manchmal sich nicht mal bewusst sind, dass sie sie kennen, weil nicht darüber gesprochen wird. Also wenn wir davon ausgehen, dass die meisten Menschen glauben, niemanden zu kennen, sich nicht begegnen auf der Arbeit, in der Schule, kann man das Thema quasi auch ignorieren oder mal was spenden oder mal Mitleid haben. Und dann aber, wenn es darum geht, über die Diskriminierungsform nachzudenken, was ja der unangenehme Teil ist. Also das eine ist die Tatsache, das andere der unangenehme Teil. Dann wird es ja Feintuning. Und dann ist Ableismus eben eine ganze Reihe von Dingen. Die findet sich sozusagen in unserer Sprache, also wie wir über behinderte Menschen reden.
Übersetze ich es richtig mit dem Ausgehen von Fähigkeiten?
Dem Ausgehen von Fähigkeiten, das steckt im Begriff Able und Ismus.
Genau, und daraus eben dann resultierend die Feststellung, alles zu orientieren an den Fähigkeiten und dann festzustellen, wenn Fähigkeiten nicht vorhanden sind, statt das Ganze umgekehrt zu sehen.
Ja, das ist die vereinfachte Form, aber es geht
immerhin,
ja,
die habe ich verstanden.
Genau. Aber es geht ja nicht nur um Fähigkeiten, also das ist ja die Zuschreibung zur Behinderung. Behinderte Menschen sind zu bestimmten Dingen nicht fähig. Ihr Körper, ihre Seele, ihr Geist ist nicht fähig, dieses normierte Denken zu erreichen. Sie sind eben nicht gesund und nicht behindert. Aber was dahinter steckt, sind ja ganz tief verwurzelte Vorstellungen, die damit verknüpft sind. Also zum Beispiel, wenn man einen Menschen trifft, der eine Sprachbehinderung hat, zu denken, der wäre kognitiv nicht in der Lage zu lesen, zu schreiben beispielsweise. Oder zu denken, man muss dieses Leben bemitleiden. Das wäre nicht lebenswert. Die ganzen Diskussionen, die wir aus der NS-Zeit von lebensunwertem Leben kennen, führen heute in das, was wir Ableismus nennen. Alles, was nicht aufgearbeitet wurde und Menschen in Sondersysteme überhaupt drängt, dass es diese Sondersysteme gibt und wie Menschen dort behandelt werden, das fällt unter diesen Begriff Ableismus. Und die Behindertenfeindlichkeit ist ein Anteil von Ableismus und beschreibt quasi die Gewalt an behinderten Menschen.
Und bis in die Nazi-Zeit zurück und auch sogar noch weiter zurückgehen, Ihre Betrachtungen auch in dem Buch. Also das ist wirklich ein historischer Abriss auch dessen, wie in unserer Gesellschaft mit Menschen mit Behinderung umgegangen wird. Dazu immer mitgeliefert, Sie haben es vorhin einen Backslash genannt, einen möglichen Rückweg dahin halten Sie für realistisch.
Ja, also wir haben steigende sozialdarwinistische Tendenzen, das ist der Ausdruck dafür. Also wir haben Rassismus und Antisemitismus und viele Menschen kennen sich mit oder haben sich mit dem Begriff Sozialdarwinismus noch gar nicht beschäftigt. Also die Abwertung von armen, behinderten, wohnungslosen Menschen beispielsweise und diesem Denken im Nutzen. Also der Stärkere setzt sich durch, wer nutzt dieser Gesellschaft, wer nutzt ihr nichts. Das sind ganz, ganz, ganz alte, abwertende, unterdrückende Vorstellungen und die haben Zulauf, wie auch jetzt die aktuelle Leipziger Autoritarismusstudie eben gezeigt hat. Und in diesem Feld, da bewege ich mich eben auch und schaue hin und sage, was sind dort die Tendenzen, die wir in der Gesellschaft feststellen, wenn wir eine Gesellschaft haben, die sehr stark daran orientiert ist, Menschen nach Leistung zu bewerten. Und das ist ja auch im schulischen Kontext ja auch zu sehen. Also wer die guten Noten schreibt und wer nach einer bestimmten Form eben gut durchs System kommt. Und was ist mit denen, die nicht durchs System kommen? Was ist, wenn die Schule nur den Weg in eine Werkstatt liefert, der zweite Arbeitsmarkt ist? Also es gibt einfach da eine Gefahr, die ja auch von rechten Parteien nicht ohne Grund auch benannt wird. Also wenn wir Parteien haben, die gegen die Inklusion sind und das ganz bewusst auch mit dem Nützlichkeitsargument argumentieren, dann sind wir genau da.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Stefan Parisius im Gespräch mit
Hadija Haruna Oecker. Kurze Sätze, lange Gedanken.
Auch ein Zitat von Ihrer Website, kurze Sätze, lange Gedanken. Kurze Sätze, lange Gedanken. Ihnen war wohl sehr wichtig, dass Ihr Buch auch Zusammenfassungen in einfacher Sprache enthält. Und dafür wurden offenbar sogar eigens Übersetzer engagiert. Könnten Sie das nicht selber?
Es ist ja ein Studiengang. Also es ist tatsächlich eine Übersetzung in eine Sprache. Und einfache Sprache und leichte Sprache, die sich auch nochmal unterscheiden. Also sicherlich kann ich einfache Sprache texten in einer gewissen Form, aber es gibt da schon auch Regeln und DolmetscherInnen machen das professionell und werden dafür auch bezahlt.
Mhm. War mir so gar nicht bewusst, aber auch das ist schon wieder was ich gelernt habe. Mhm. Einfache Sprache mal anders. Wieder zurück zu dem Thema von gerade. Es scheint eine Zeit zu sein der großen Vereinfacher, wenn man sich so manche Argumente anhört, von rechten Parteien, die sich über mangelnden Zulauf im Augenblick nicht wirklich beschweren können. Es ist immer das Streben des Menschen nach Einfachheit. Wie kann man die Menschen ihrer Meinung nach für die doch größere Komplexität ihrer Argumente begeistern?
Das ist eine der Fragen, die ich mir eigentlich andauernd stelle. Und ich glaube, Nähe schaffen. mein Ansatz ist nicht ohne Grund, dass ich versuche, mich zu verbinden in meinen Büchern, in der Art, wie ich Geschichten erzähle. Also weil ich ein Gefühl auslösen will, weil unsere Gesellschaft schon sehr von der Erzählung bestimmt ist, wir sehr rational an die Dinge herangehen sollen, also Neutralität, als ob Menschen neutral wären, wenn es um diese Dinge ging, als ob Menschen unemotional wären, ohne Gefühl, wenn es um ihre Identitäten geht. Also es ist eigentlich ein Feld, in dem es hochgefühlig zugeht, in dem aber der Wunsch nach Klärung und Rationalität so da ist, weil das sicherlich ein geschichtliches Erbe ist. Und ich versuche eigentlich, mich zu verbinden und so auch zu schreiben und zu zeigen, das geht dich an. Das ist Teil auch deiner Geschichte, unserer Gesellschaft. Und da merke ich dann schon, dass Menschen ja eigentlich, also nebst diesen ganzen Tendenzen, die uns ja auch erzählt werden, dass alles sich spaltet und alles auseinandergeht. Ich merke das bei den Lesungen und trotzdem auch bei Begegnungen, die ich ja mache mit auch fremden Menschen, dass eigentlich diese Sehnsucht nach Verbindung doch ganz viele Menschen haben, doch oft einfach nicht wissen wie, weil sie glauben, es geht darum, immer alles richtig zu machen.
Zurück zur Vorweihnachtszeit. Was schreiben Sie in dieser Hinsicht konkret auf Ihren Wunschzettel? Nicht unbedingt nur vor Weihnachten?
Ja, das ist immer gar nicht so einfach. Was ist ein konkreter Wunsch? Ich würde mir mehr Auseinandersetzung wünschen, dass sich mehr Menschen wünschen, es immer besser für alle machen zu wollen. Das wäre nämlich der inklusive Gedanke. Vielleicht, wenn man in Strukturen arbeitet, da von denen auszugehen, die es am schwierigsten haben, durchzukommen, denen eben die Möglichkeit zu schaffen, gehört zu werden oder wahrgenommen zu werden. Und das natürlich und ganz konkret wünsche ich mir die Umsetzung der Richtlinien aus der Behindertenrechtskonvention, was dieses Thema angeht. Und da gibt es ganz klare Vorgaben, da muss man das Rad nicht neu erfinden und müsste es etablieren. Und vielleicht braucht man an manchen Stellen mehr Mut, die Dinge mal anders zu machen als sonst. Mut zur Veränderung und nicht so viel Angst, dass gerade Dinge passieren oder dass man nicht mehr da sein könnte, würde, wenn man es angeht.
Frau Haruna Oelker, Sie haben nie gemöbt in dieser Stunde.
Ist doch schön für Sie. Ich bin aber auch nicht so die Möb-Person.
Schade für die Sternstunden, aber dann habe ich zumindest keine groben Fehler gemacht. Was daran liegen kann, dass ich Ihr Buch gelesen habe. Zusammensein, Plädoyer für eine Gesellschaft der Gegenseitigkeit. Ganz herzlichen Dank für die Zeit. Viele Grüße nach Frankfurt. Hadija Haruna Oelker, Dankeschön.
Ciao.
Noch ein Podcast-Tipp, da geht es auch um Elternschaft in ganz verschiedenen Schattierungen, nämlich immer wieder in Eltern ohne Filter. Auch da gibt es eine Folge zum Thema Rassismus. Simon Pierce erzählt, wie er ihn zusammen mit seinem Kindergartenkind immer wieder erlebt. In der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.